Eiweiß ist letztendlich der treibende Makronährstoff, der wirklich für Sättigung sorgt. Es gibt diese Hypothese, dass Sättigung Eiweiß oder Aminosäuren getriggert ist. Erst wenn ich eine ausreichende Eiweißquelle oder alle Aminosäuren mit abgedeckt habe, entsteht wirklich final Sättigung. Deswegen auch makronährstoffseitig spannend, natürlich Eier als sehr gute Eiweißquelle zu sehen.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Eier, Superfood oder Cholesterinbombe? Also kaum ein Lebensmittel polarisiert so sehr wie Eier. Auf der einen Seite hochwertiges Protein, viele Vitamine, Mineralstoffe und sogar echte Spezialisten wie Cholin fürs Gehirn oder Lutein oder Zeaxanthin für die Augen. Auf der anderen Seite hört man immer wieder, das böse Cholesterin in den Eiern, das ist total ungesund. Hier in dieser Folge der Health Nerds, da wollen wir Mythos von Evidenz trennen. Und wir klären die wichtigsten Ei-Fragen. Also, was unterscheidet Eigelb und Eiweiß wirklich? Welche Rolle spielt Ernährungskolesterin im Vergleich zu unserem Blutfettprofil? Was bedeutet regelmäßiger Eikonsum speziell auch für Kinder? Man liest immer wieder Gehirnentwicklung, kognitive Leistungsfähigkeit, ja sogar der Intelligenzquotient soll bei regelmäßigem Eikonsum von Kindern messbar steigen. Mythos oder Wahrheit? Schauen wir uns an. Und wie sollten wir unsere Eier zubereiten, damit möglichst viele gute Bausteine erhalten bleiben? Außerdem klären wir natürlich die Frage, wie viel Eier pro Tag, pro Woche wirklich sinnvoll sind. Was ist zu viel? Und ob Bio, Freiland oder Bodenhaltung tatsächlich Unterschiede in den Nährstoffen machen. Und wir klären auch die Frage, warum manche Eier eben weiß und andere braun sind. Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam. Mein Lieber, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und dein Wissen mit uns teilst.
Hallo Felix, ich freue mich, wie immer mit dabei zu sein.
Matthias, ganz einfache Frage gleich zum Start. Wie isst du dein Ei am liebsten?
Also ich mag Eier wirklich sehr und ich kann allen Formen etwas abgewinnen. Ich glaube im Moment, das ist vielleicht auch gerade so ein bisschen der Zeit gerade hier geschuldet. Ich bin gerade unterwegs und nicht zu Hause. Und am allerliebsten mag ich, glaube ich, gerade Rührei. Und vor allen Dingen, wenn ich es zusammen mit meiner Tochter zubereite. Das macht immer viel, viel Freude. Kann aber allen Varianten etwas abgewinnen, außer vielleicht der rohen Variante.
Mhm. Ja, es steckt viel Liebe drin, wenn man es mit den Kindern zusammen vorbereitet. Das kann ich bestätigen. Aber auch manchmal viel Chaos, weil dann durchaus auch mal was auf dem Boden landet. Lass uns mal direkt ganz einfach bleiben, bevor wir tiefer eintauchen. Meine Frau isst zum Beispiel immer nur das Ei weiß. Das Ei gelb macht sie weg. Ein Rührei ist es okay, aber wenn sie ein hart gekochtes Ei hat, dann isst sie immer das Weiße und das Gelbe legt sie beiseite. Das muss ich dann immer essen.
Okay.
Warum machen das vor allem viele Frauen? Hat es einen Kaloriengrund? Wo ist dieser Mythos her, das Eigelb? Ich weiß irgendwie, in Hollywood war das eine Zeit lang, die Promi-Frauen haben irgendwie nur Egg White gegessen, also nur das Weiße. Woher kommt das? Was ist da der Grund?
Naja, wenn wir uns die Makronährstoffgruppen in der Verteilung anschauen, sehen wir natürlich Unterschiede. Das heißt, das Eiweiß oder Eiklar, was wir als erstes sehen, hat natürlich einen deutlich höheren Wasseranteil, also ungefähr fast 90% Wasseranteil, das Eigelb ungefähr 50%. Und im Proteingehalt unterscheiden sich die beiden auch. Das heißt, auch das Eigelb hat zwar prozentual mehr Eiweiß oder Protein, um es jetzt nicht verwirrender zu machen, aber hier ist es vor allen Dingen gepackt auch in Lipoproteine. Ne? Also das wird mit dazu gepackt. Und Lipoproteine, wissen wir, da sind wir dann von so auch so Cholesterinthemen vielleicht gar nicht so weit entfernt. So, das ist eine Komponente, die sicherlich mit dazugehört. Also der Proteingehalt im Eigelb sind ungefähr 16%, im Eiweiß ungefähr 10-11% und ist dementsprechend auch fettfrei. Das heißt, das erklärt nachher, dass die Energiedichte bei 100 Gramm Eiweiß nur ungefähr so 50 Kilokalorien ausmacht und bei dem Eigelb eben die deutlich größere Anteil, nämlich über 300 Kilokalorien auf 100 Gramm. Und hier merkt man natürlich, okay, wofür war ein Ei eigentlich nochmal gedacht? Es ist ein befruchtetes Ei, der Nährboden dafür, dass das Embryo des Huhns heranwachsen kann und dementsprechend wichtige Nährstoffe zur Verfügung stehen. Und wahrscheinlich kommt es daher, aber prinzipiell ist das Vollei auch in dem Aminosäurenprofil, in dem Proteingehalt an sich, die sinnvollere Wahl.
Es gibt ja auch das Sprichwort, das Gelbe vom Ei, ja, mhm. Also es suggeriert, das ist das Bessere. Der Ei-Dotter, das Gelbe wird ja auch als Dotter oder ist der Dotter, wird auch immer gesagt, ist der wertvolle Teil des Eies. Was können wir all den Leuten, die vielleicht wirklich nur das Weiße vom Ei bisher essen, raten? Warum sollten sie das Gelbe mitessen? Was ist im Gelben, ganz vereinfacht gesprochen, mehr drin, was wir im Weißen vielleicht nicht finden?
Ja, vereinfacht gesprochen habe ich im Gelben oder auch in dem Gesamtei, das ich konsumiere, das komplette Nährstoffpaket. Da, wo ich im Ei klar quasi kalorienarm eine proteinreiche Kost zur Verfügung hätte, die praktisch fettfrei ist und das vielleicht so aus einer Fitness-Gewichtsmanagement-Richtung herauskommt und ich damit ein mageres Eiweiß habe, haben wir aber, wenn wir uns Nährstoff, von der Nährstoffdichte uns das anschauen, die wirklich essentiellen Nährstoffe im Eigelb, aber, und das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, auch einen gewissen Cholesteringehalt, den wir im Dotter finden. Aber wichtige Quellen für Cholin, fettlösliche Vitamine, Carotinoide, du hast es eben eingangs schon mit erwähnt, die finde ich dann vor allen Dingen im Eigelb. Und um an der Stelle vielleicht eher auch das Vollei mit zu bevorzugen, ich habe den hohen Nährstoffgehalt mit dabei, ich habe eine gute Eiweißquelle, ich habe eine tierische Eiweißquelle. Und nur weil das darin enthalten ist, an der Stelle sollte man nicht sagen, okay, ich muss extrem viele Eier essen. Ne? Nur weil etwas Gutes drin ist, heißt nicht, dass viel auch gleichzeitig viel hilft. In einer ausgewogenen Ernährung können Eier durchaus in der täglichen Ernährung eine Rolle spielen. Das heißt aber nicht 10 Eier essen plus das, was ich vielleicht sonst noch esse, weil dann hätte ich auch den Faktor der Überernährung natürlich auch wieder mit dabei. Und hier gilt auch nicht viel hilft viel.
Ganz kurz ein Exkurs mal in die menschliche Evolutionsgeschichte. Das machen wir ja hier bei den Health Nerds immer, dass wir auch vor allem versuchen, die Wissenschaft eben anzudocken an unsere Evolution. Wo kommen wir Menschen her? Wie haben wir uns entwickelt? Mit welchen Stoffen sind wir in der Evolution groß geworden sozusagen? Waren Eier schon immer ein Teil der menschlichen Ernährung oder ist das etwas, was eher in den letzten, sagen wir mal, kultivierten Jahren 300, 400, 500 oder 1000 Jahre entstanden ist?
Also durchaus war sicherlich im Laufe der Evolution waren Eier immer ein Bestandteil der menschlichen Ernährung, aber natürlich anders, als wir es heute in der kontinuierlichen Verfügbarkeit haben, da wo wir heute auch nochmal mit drauf schauen wollen. Wenn wir davon ausgehen, dass wir eine nährstoffreiche Quelle haben und Menschen Eier von wilden Vögeln, Reptilien, Schildkröten gesammelt haben, dann ist aber ein wichtiger Unterschied auch, haben wir hier definitiv eine Saisonalität, also immer zu Brutzeiten und nicht eine dauerhafte Verfügbarkeit. Und dementsprechend waren Eier, aber sicherlich auch befruchtete Eier, ein Teil, aber nicht in der Häufigkeit, wie wir heute dazu sprechen.
Super. Und jetzt wäre meine Frage eben, also der Ur-Ur-Urmensch wird die Eier wahrscheinlich roh gegessen haben. Er wird sie nicht gekocht oder irgendwie überm Feuer zu einem Rührei verquirlt haben. Wir machen das heute natürlich. Und jetzt meine Frage, wenn man eine Eiweißstruktur erhitzt, da haben wir schon mehrfach drüber gesprochen, dann verändert die sich, ja. Also das Eiweiß war flüssig, es wird plötzlich weiß oder eben gelb, es stockt. Es verändert sich in der Zusammensetzung und jetzt denke ich natürlich als Laie, okay, wenn ich so ein Ei heiß mache, dann mache ich das kaputt irgendwie, was da drin ist. Ich zerstöre die Vitamine, ich verändere die Struktur. Was bleibt denn von einem hart gekochten Ei wirklich an Nährstoffen noch übrig? Oder anders gefragt, vielleicht kannst du das gleich mit beantworten, was ist denn die beste Form, ein Ei zu konsumieren? Ja. Roh, hast du schon gesagt, magst du es nicht, aber wäre das vielleicht die beste Variante?
Also fangen wir mit dem Rohen an. Es ist durchaus eine sinnvolle Variante, wenn wir über den Erhalt der natürlichen Strukturen nachdenken. Jetzt hat Homo sapiens aber auch so eine Koevolution mit dem Feuer erlebt. Das heißt, Erhitzen ist durchaus etwas, was nicht unsinnig ist, weil es zwar denaturiert, aber am Ende des Tages auch Strukturen verändert, um die Verdaulichkeit mit zu verbessern. Also das wollen wir nicht komplett von der Hand weisen. Und von daher ist eine Denaturierung auch bis zu einem gewissen Grad erwünscht. Aber ich weiß, was du meinst. Du fasst dann auch zusammen, okay, die Eiweißstrukturen, das, was quasi vom Ei klar wird zum Eiweiß plötzlich, da haben wir genau diesen Denaturierungsprozess mit dabei. Und wenn wir es als Spiegelei betrachten würden und ich das einseitig nur brate, dann brät quasi das Eiweiß und der Dotter ist ja unter Umständen auch noch weich oder flüssig.
Ja.
Und dennoch, selbst wenn wir es von beiden Seiten braten würden, Wir haben eine relativ gute Hitzestabilität, wenn es um diese sehr spannende Substanz Cholin geht. Ne? Das ist eine semi-essentielle oder eigentlich essentielle Substanz, die wir benötigen, also über Nahrung aufnehmen. Da ist Ei, das volle Ei, beziehungsweise das Eigelb, eine super gute, super wichtige Quelle für. Die ist relativ hitzestabil. Und klar ist, wenn du höhere Temperaturen anwendest oder Einwirkzeit auf ein Ei drauf hast, du hast das Lutein beispielsweise mit angesprochen oder so Carotin, die bei höheren Temperaturen, gerade so beim Braten und beim Backen, ungefähr so 20 bis 30% an Gehalt verloren geht dadurch. B-Vitamine, das ist auch ein sehr hoher Gehalt, die sind auch nur leicht hitzestabil. Also ja, die höhere Temperatur oder die längere Einwirkzeit, und jetzt können wir ja das Ei überall drin finden, ob wir nur das isolierte Ei nehmen, ob wir es verquirlt haben, also das macht keinen Unterschied, aber die Hitzeeinwirkung macht eben durchaus einen Unterschied.
Das heißt, wenn ich da kurz einhaken darf, ein wirklich hart gekochtes Ei. Ich weiß, es gibt Leute, die kochen ihre Eier 15 Minuten, damit die wirklich total durch sind. Das Eigelb ist dann fast schon wie so ein Mehl, so bröselig. Da ist nicht mehr viel Vitamin zum Beispiel drin. Da ist viel kaputt gegangen oder ab wann ist zu viel Hitze zu viel?
Genau, also wenn wir es an Zahlen festmachen würden, ist natürlich, je länger ein Ei kocht, und dementsprechend, das meinte ich mit Einwirkzeit, ne? Wenn ich ein Ei koche, die Inhaltsstoffe beziehungsweise die Eiweiße erstmal denaturieren und dann in Teilen noch abgebaut werden. Je kürzer ich das mache, desto weniger wird logischerweise abgebaut. Und bei so wirklich durchgekochten, hart gekochten Eiern habe ich auch eine gewisse Strukturveränderung und dann werden die ja häufig noch gelagert. Dann spielt nochmal ein anderes Thema eine Rolle, zum Beispiel die Bildung von Histamin, haben wir ja auch schon mal zugesprochen, ne? Wenn das im Nachgang quasi noch weiter arbeitet oder die Verdaulichkeit ist auch ein bisschen mit eingeschränkt. Aber für eine gute Nährstoffdichte erwärmen, erhitzen, Denaturierung bis zu Teilen mit gewünscht, auch abtöten. Das ist nämlich so das Gegenargument auch gegen beispielsweise den rohen Verzehr. Da habe ich zwar den maximalen Nährstoffgehalt, aber gerade so bei schwangeren, immunsupprimierten Kleinkindern potenziell natürlich die Gefahr von Salmonellen. Und wenn das noch einen Moment draußen steht, ist es ein wunderbarer Nährboden, dafür werden Eier ja auch verwendet, ein super guter Nährboden, um etwas zu züchten. Mhm. So, das heißt, Nährstoffverlust nicht, aber dementsprechend habe ich unter Umständen ein erhöhtes Risiko, gerade wenn es um Salmonellen geht. So, und abschließend würde ich also eher einstufen, mein Favorit wäre an dieser Stelle, das Ei pochiert zu essen beispielsweise, also wo ich es schonend gare in Wasser, in so einem Wasserkarussell. Das muss man so ein bisschen üben, dass sich das nicht komplett auffleddert. Das ist eine Variante. Weich gekocht, das funktioniert auch sehr gut. Und jetzt habe ich eben erwähnt, mein Rührei, das ist so mittel. Gut, ne? Weil ich, also nicht das Zerquirlen vorher ist ein Problem dabei, aber natürlich schon höhere Hitze. Auch hier kann ich natürlich mit der Hitze variieren, heiße Pfanne verwenden und dann nicht zu stark abbraten letztendlich. Aber, und das ist genau das Thema, Rührei und Spiegelei, da kommen wir jetzt zu den Komponenten, die noch mit ergänzt werden, zum Beispiel anderen Fettquellen, die ich zum Anbraten mitverwende.
Was nimmst du für dein Rührei ganz konkret?
Also ich nehme ehrlicherweise gern so Butterschmalz oder sowas in die Richtung, nicht aus gesundheitlichen Gründen, sondern weil ich den Geruch sehr mag und es mir auch gut schmeckt. Aber ich weiß natürlich schon, dass ich mein Rührei oder unser Rührei dann hier energetisch nochmal deutlich aufwerte. Und mit energetisch aufwerten meinte ich, das Fett arbeitet sich natürlich nochmal mit rein. Das heißt, so ein Rührei ist dann auch nicht mehr vergleichbar mit einem gekochten Ei. Ne? Und du weißt nachher auch nicht mehr so genau, also man macht dann mehr Eier und dann hast du irgendwie relativ viel gepackte Energie und relativ viel Energie, die man dann im besten Falle auch wieder verbrauchen sollte über den Tag. Dann wird es irgendwann vielleicht auch kontraproduktiv. Aber bei dem Rührei oder auch beim Spiegelei, man kann ja variieren, wie bei welcher Hitze man es brät und wie lange vor allen Dingen. Also wenn man zu komplett tot brät, wird natürlich der Gehalt absinken an Nährstoffen.
Also, guter Punkt. Also die Hitze spielt eine Rolle, die Dauer spielt eine große Rolle und Tipp von unserem Experten, also versuchen eher schonend die Sachen zu garen, schon dass sie auch gegart sind, also ganz roh, hast du ja auch gesagt, das Thema Salmonellen ist natürlich ein Punkt, was bei Eiern auch immer mitspielt, aber es eben nicht tot braten in Anführungszeichen, sondern vielleicht auch das Rührei, auch das gibt's ja in verschiedensten Varianten, eben so, dass es so fluffig bleibt, dass es noch so ein bisschen flüssig auch teilweise Bestandteile hat, dann können wir davon ausgehen, dass eben viele gute Proteine, Vitamine, Mineralstoffe und so weiter dabei sind.
Ich will an der Stelle vielleicht noch eine letzte Ergänzung dazu, weil dieses das Fluffige oder auch wenn man sich das so machen lässt und man hat so das, also ich sag mal in einem Hotel oder in einem Restaurant oder wenn man dann so ein Rührei isst, dann hat so das Gefühl, boah, Wahnsinn, so habe ich mein Rührei noch nie gegessen.
Ja.
So versprochen, da ist mehr drin. Also da ist dann gerne natürlich irgendwas wie Sahne mit dabei oder irgendwie so Creme Fraiche mit dabei. Irgendetwas, was natürlich nochmal so eine fettige Note mit reinbringt. Und klar, es wird dann viel gerührt und quirliger gemacht. Aber das sollte man schon mit berücksichtigen. Pures Ei, und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein wichtiger Punkt. Man merkt auch, dass das nochmal anders auch zu einer Sättigung führt. Also vielleicht da so eine kleine Anekdote. Ich habe früher in Phasen, wo ich sehr viel Ei gegessen habe, auch gerne so meine persönliche Schwelle mal identifiziert, wie viel Ei kann ich gut aufnehmen. Und man kann mit Eiern damit kann man wirklich mal Sättigung erzeugen. Und zwar so die Sättigung nicht nur, dass ich mich vom Magen her gefüllt fühle, sondern dieses Gefühl, dass man sagt, okay, es geht jetzt nichts mehr rein. Und das funktioniert natürlich nur mit dem puren Ei. Sobald ich jetzt natürlich so eine andere Fettquelle noch mit dazu nehme oder meine, mir noch ein paar leckere Toastbrote dazu zu machen, dann kann ich mehr und mehr davon aufnehmen. Und dieses Limitierende, das geht mit dem puren Ei ganz gut. Und das zeigt uns auch wieder, Eiweiß ist letztendlich der treibende Makronährstoff, der wirklich für Sättigung sorgt. Es gibt diese Hypothese, dass Sättigung Eiweiß oder Aminosäuren getriggert ist. Erst wenn ich eine ausreichende Eiweißquelle oder alle Aminosäuren mit abgedeckt habe, entsteht wirklich final Sättigung. Und ansonsten esse ich immer weiter, also wenn es sehr kohlenhydratlastig ist, beispielsweise oder sehr fettlastig ist, geht auch immer noch mehr rein. Das kennt man so bei so einer Tafel Schokolade oder Chips oder ähnlichem, da ist kaum Eiweiß mit dabei. Gibt es natürlich noch andere Trigger für und es geht rein, geht rein, geht rein. Aber so ein wirklicher finaler Cut funktioniert nicht. Und das geht gut über Eiweiß, dafür muss es nicht unbedingt Ei nur sein. Aber das so als eine Erklärung und deswegen auch makronährstoffseitig spannend natürlich Eier als sehr gute Eiweißquelle zu sehen.
Super, also Tipp auch noch von mir als schlechter Hobbykoch. Probiert das mal aus, wenn ihr Rührei macht, rührt ein bisschen Mineralwasser, also Sprudelwasser in das Ei rein.
Das hat meine Oma schon gemacht.
Ja, weil durch die Kohlensäure wird das so ein bisschen aufgeschäumt sozusagen und dann kriegt das so eine leicht fluffige Struktur. Ein Kochfreund von mir, der macht lieber ein halbes Kilo Butter rein, der schwört darauf. Genau. Dann wird es extrem cremig, aber natürlich eben auch extrem kalorisch.
Und da geht natürlich der Teil so ein bisschen mit verloren. Ich nehme mal noch die Kombination, Felix, also ein bisschen mit rein. Mein Tipp ist ehrlicherweise auch, gerade so bei Rührei, aufschlagen mit der Gabel und nicht nur einmal kurz, sondern schon ein bisschen, bis sich so auch erste Blasen mitbilden. Das ist ja das gleiche Prinzip.
Ne?
Das ist so, dass das Volumen etwas größer wird. Es passt auch sehr gut.
Und wir sind jetzt beide hier keine Gourmetköche oder Experten, wenn es ums Kochen geht, aber wer weiter in diesem Thema Ei-Zubereitung einsteigen will, könnt auch mal googeln Onsen-Ei oder auch bekannt als das 63-Grad-Ei. Das ist also eine Spezialität, die aus Japan kommt und viele sind der Meinung, das ist die perfekte Zubereitungsart für ein Ei. Also ein Ei wird ganz langsam bei 63 Grad konstant gegart. Das erhält am Ende eine ganz einzigartige Textur. Warum? Bei 70 Grad würde das Ei klar stocken. Bei 65 Grad fängt das Eigelb an, fest zu werden. Und bei 63 Grad liegen wir also so knapp drunter. Und wenn man das relativ lange in dieser Temperatur hält, dann bleibt das Ei klar so leicht fest, leicht flüssig fest. Und das Eigelb wird so cremig, fast noch flüssig. Und viele schwören darauf, weil eben die meisten Vitamine und Nährstoffe da am besten erhalten bleiben. Onsen-Ei oder 63-Grad-Ei. Einfach mal googeln, da findet ihr auch Rezepte und auch Anleitungen, wie man diese 63 Grad genau hinbekommt und wie lange man das Ei am Ende in diesem Wasser kochen muss.
Dann lass mich da vielleicht auch noch eine Ergänzung machen. Du hast ja schon gesagt, wir sind nicht die Gourmet-Köche, kann ich bei mir ganz klar auch bestätigen. Ich finde aber die wissenschaftliche Betrachtung dazu ganz spannend. Es gibt eine Untersuchung, die publiziert worden ist, zum perfekt gekochten Ei und wie man das herstellt. Und man nennt es periodisches Kochen. Das heißt, ich habe das Ei, also ein gekochtes Ei, in kochendem Wasser bei 100 Grad und lauwarmem Wasser bei 30 Grad. Und alle 2 Minuten wird das Ganze gewechselt für, Achtung, 32 Minuten. Und dann habe ich per Definition ein perfektes Ergebnis für cremigen Dotter, festes Eiweiß, beste Konsistenz und den Erhalt eben der Polyphenole, wertvoller Antioxidantien und übersteigt das herkömmlicher Kochmethoden. Gibt es wirklich eine Untersuchung zu? Kein Spaß. Ich finde das sehr, sehr spannend, dass das natürlich auch mal so detailliert untersucht worden ist.
Super. Matthias, lass uns nach diesem Exkurs, den ich super spannend finde, weil da gibt es so viele Mythen, so viele Geschichten über das perfekte Ei und was ist zu heiß und was nicht und was bleibt erhalten. Lass uns mal direkt jetzt einsteigen in die Wissenschaft und in die wissenschaftlich bestätigte Wirkung von Eiern oder den Bestandteilen von Eiern auf unsere Gesundheit. Darüber wollen wir hier immer sprechen bei den Health Nerds. Also wir fangen mal mit dem Bösen an, das böse Cholesterin. Es ist so ein Mythos, der sich seit vielen Jahren hält. Ich weiß auch, viele Hausärzte haben früher gesagt, oh, deine Cholesterinwerte sind zu hoch, bloß keine Eier mehr essen, das ist alles schädlich für dich. Was ist dran an dieser Behauptung? Was ist das böse Cholesterin, von dem da immer gesprochen wird?
Also ein Ei enthält 200 Milligramm Cholesterin auf 100 Gramm. Und Cholesterin ist eine Substanz, die in erster Linie von eurem Organismus selbst produziert wird, und zwar von der Leber selbst. Ja? Das heißt, Cholesterin ist kein Blutfett im klassischen Sinne, sondern eine bestimmte Steroide-Alkoholform, so könnte man es eher sagen. Und die wird zu 80% im Körper selbst produziert. Und ja, wir wissen, dass Cholesterin und so Herz-Kreislauf-Erkrankung, dass es da schon einen Zusammenhang gibt. Aber es ist deutlich mehr, also wir haben ja auch schon mal in Teilen auch so bei Fetten und ähnlich drüber gesprochen. Ich glaube, wir könnten das Thema nochmal aufgreifen. Aber Cholesterin ist nicht für sich alleine die böse Substanz. Es geht um die Transportproteine, diese Lipoproteine, und die habe ich logischerweise auch in den Eiern mit drin. Habe ich eben gesagt, als du mich eingangs gefragt hattest, die finde ich im Eigelb mit drin. So, aber es ist natürlich deutlich mehr als nur das Cholesterin, und am Ende wissen wir, okay, Ernährung spielt eine Rolle, weil, und lass mich da einen ganz kurzen Exkurs machen und die Eier ganz kurz an der Stelle verlassen, weil muss einem relativ klar werden, wenn ich sehr, sehr, sehr fettreich esse und sehr viel Fett in meinen Organismus kommt, dann hat das natürlich auch eine Auswirkung darauf, wie Fette in der Blutbahn transportiert werden, also bildet der Körper neue Transporter dafür, und dann steigen auch meine Cholesterinwerte auf der Ebene mit an. Und es gibt noch einen ganz anderen und sehr, sehr wichtigen Zusammenhang. Das ist nämlich immer dann, wenn ich viel Zucker oder Kohlenhydrate in meiner Nahrung mit dabei habe und auch eine Überernährung mit dabei habe und viel Insulin ausgeschüttet wird. Weil Insulin bringt dann den Zucker nicht nur in Zellen, sondern auch Fett in Fettzellen und beauftragt die Leber, sagt so, ja, wir haben hier genügend Energie, bilde mal neue Neutralfette, sogenannte Triglyceride. Und diese Triglyceride werden dann auch wieder in Transportern verpackt, wo auch Cholesterin drin ist. So, das eine bedingt das andere, aber es ist nicht für sich genommen, dass das Ei alleine. Und man hat dann lange gesagt, okay, für alle die erhöhte Cholesterinwerte haben, wir nehmen das raus, weil so viel Cholesterin schädlich ist. Aber in Wahrheit haben wir natürlich einen ganz anderen Mechanismus, andere Ernährungsaspekte. Das Ei alleine dafür zu verteufeln, ist natürlich völlig daneben. Wer das heute immer noch sagt, ist definitiv auf dem falschen Dampfer. Wenn wir kardiovaskulär oder kardiometabolisch uns das Ganze anschauen und uns die Evidenzlage dazu anschauen, kann man relativ klar sagen, ungefähr, das ist ja nicht, können wir gleich nochmal schauen, was Eikonsum bedeutet. Wir haben jetzt immer unser gekochtes Ei vor Augen, aber ungefähr ein Ei pro Tag, da haben wir kein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen. Mehr Eier pro Tag wird die Datenlage dünner, was nicht heißt, dass es dann unweigerlich zu kardiovaskulären Erkrankungen führt. Aber wir wollen ja hier schon mal irgendwo sagen, okay, jeden Tag ein Ei essen ist prinzipiell gar kein Problem. Und ich kann das natürlich auch ein bisschen verteilen, kann sagen, ich habe nicht jeden Tag ein Ei, sondern auf eine Woche bezogen. Also reden wir gerade von 7 Eiern pro Woche und wir haben keinen nachgewiesenen negativen Effekt auf kardiovaskuläre Erkrankungen. Wir sollten bei erhöhten Cholesterinwerten uns ganz andere Dinge anschauen. Ja? Und Ernährung definitiv, Überkonsum, Mengen an Fett, Transfettsäuren, gesättigte Fettsäuren, Kohlenhydrat, Zuckerkonsum, das sind die Dinge, auf die wir dann eher schauen sollten. Jetzt nicht das eine Ei quasi damit zu verteufeln und das unbedingt rauszunehmen. Genauso andersrum, decke ich halt über Eier durchaus wichtige Nährstoffe, ob nun Fettsäuren, wir haben die Carotinoide angesprochen, wir haben vor allen Dingen Cholin mit angesprochen, wir haben spezifisch Eiweiß, aber auch einzelne Aminosäuren, zum Beispiel schwefelhaltige Aminosäuren wie Methionin, die habe ich mit drin. Zu wenig wäre letztendlich auch keine gute Strategie. Und sie sollten oder dürfen schon durchaus ein Bestandteil unserer Ernährung sein.
Also den Mythos vom schlechten Cholesterin und von der so negativen Wirkung auf unsere Gesundheit der Eier können wir sagen, diesen Mythos haben wir zerstört. Der lässt sich wissenschaftlich so nicht halten. Dann lass uns doch direkt mal schauen, Matthias, auf die positiven Effekte. Also du sagst, ein Ei pro Tag ist überhaupt kein Problem. Was für positive Effekte kann der regelmäßige Eierkonsum auf unsere Gesundheit haben?
Naja, das, ne, was ein Embryo, ein Huhnembryo zum Wachsen bringt, sind letztendlich viele wichtige essentielle Bausteine. Also Eier sind natürlich nicht essentiell, aber sie enthalten essentielle Bausteine. Und von daher ist es in der Abstufung oder der positive Effekt, wenn ich mich mit den Nährstoffen auch dementsprechend abdecke. Und ich gehe nochmal direkt auf eine Substanz ein, die ich eben schon als semi-essentiell bezeichnet habe oder eigentlich essentiell ist, nämlich Cholin. Quasi ein Schlüsselbaustein für das Gehirn, für das Nervensystem. Auch in der Schwangerschaft, in der Stillzeit natürlich extrem wichtig ist. Und auch wichtig für die Funktionsweise der Leber und den Transport von Fettsäuren in der Blutbahn. All das beeinflusst Cholin mit dazu. Unter anderem ist es wichtig für eine Bildung von einem wichtigen Neurotransmitter, Acetylcholin, das daraus produziert werden kann. Also, das ist etwas, wo ich mich natürlich im besten Falle versuche, mit abzudecken. Und wenn ich dann dazu packe, essentielle Aminosäuren und B-Vitamine und dann je nachdem auch Quellen der mehrfach ungesättigten Fettsäuren mir anschaue, die ich natürlich auch mit enthalten habe in gewissen Mengen, dann decke ich natürlich genau die Baustoffe ab, um zum Beispiel meine Gehirnentwicklung mit zu unterstützen oder auch mit zu erhalten. Also alle wichtigen Nährstoffe quasi damit integriert zu haben. Und ich kann bei jedem Einzelnen, also zum Beispiel, wenn wir die Aminosäuren uns nochmal genauer anschauen, schwefelhaltige Aminosäuren, Methionin beispielsweise brauche ich, um Methylgruppen zu bilden. Das ist epigenetische Ernährung, ja, also dass ich quasi meine Gene besser an- und abstellen kann. Das brauche ich letztendlich ganz spezifisch dafür. Das ist immer der Geruch, wenn ich das Ei zu lange gekocht habe, dieses Schwefelige, ist durch die Aminosäuren Methionin und Cystein letztendlich mitbedingt. Und ergo habe ich eine gute Energiequelle, eine gute Makronährstoffquelle, also letztendlich eine gute Versorgung darüber, aber ganz viele Substanzen, die für unsere Gesundheit sehr, sehr, sehr wichtig sind.
So. Und da hast du jetzt schon ein paar gute Sachen angesprochen, zu denen ich unbedingt mit dir noch reden will. Das Thema Gehirnentwicklung, positive Effekte auf kognitive Leistungsfähigkeit unseres Gehirns. Wir sind ja beide Papa, ja, wir sind beide Väter. Und ich weiß auch bei dir, du kriegst natürlich viele Nachrichten, sowohl aus dem Freundeskreis, aber natürlich hier auch aus der Health Nerds Community von vielen Menschen, die uns hören, die ebenfalls Kinder haben. Und seit einiger Zeit kriegen wir vermehrt Nachrichten, weil bei Instagram, TikTok gibt es viele Seiten, Wissenschaftsseiten oder Wissenschaftler oder ich nenne sie auch durchaus mal Pseudowissenschaftler, die so Videos verbreiten, hey, dein Kind sollte jeden Tag ein Ei mindestens essen, weil sich der IQ, also der Intelligenzquotient, um bis zu 15 Punkte steigern lässt im Laufe der kindlichen Entwicklung. Und verantwortlich dafür ist wohl eine Studie über dieses Cholin. So heißt es dort mal ganz einfach zusammengefasst. Also ich habe bestimmt 30 Nachrichten dazu bekommen, habe diese Videos selber auch schon gesehen. Und jetzt ist natürlich die Frage, Matthias, ist das so ein bisschen das IQ-Wunderversprechen, was wir da alle sehen? Oder ist da wirklich irgendeine wissenschaftliche Evidenz dahinter, dass man wirklich sagen kann, also wenn jemand, der 3 Jahre alt ist, bis zu seinem 18. Lebensjahr jeden Tag ein Ei isst, der wird wirklich schlauer sein als eine Vergleichsgruppe, die das nicht gemacht hat?
Ja. Also fangen wir mit einer ganz klaren Antwort an. Nein, es gibt keine seriösen wissenschaftlichen Belege dafür, dass ein Ei täglich den IQ bei Kindern und meinetwegen um 10 IQ-Punkte oder was auch immer mit 15 erhöht.
15 sogar, ja.
Oder 15, ja. Gibt es nicht. Ja, es gibt, wenn wir uns die Datenlage dahingehend anschauen, bestenfalls kleine kognitive Vorteile, meist aber eher, und das ist der entscheidende Punkt, und von daher gehe ich ja voll mit, was das Cholin-Thema angeht. Eine ausreichende Versorgung ist wichtig, aber es geht eher auch grundsätzlich um qualitativ besseren Ernährungskontext, also nicht isoliert, der sich nur auf das Ei bezieht. Und wir haben schon wieder so eine Übersimplifizierung, auch wenn wir sagen so IQ und dann sind wir alle gleich intelligent und was auch immer. Intelligenz ist mehrdimensional, hat natürlich genetische Faktoren, hat was mit sozialem Hintergrund, mit Bildung, mit Zugang zu Bildung zu tun und natürlich Ernährung und Umwelt insgesamt mit zu tun. Und wenn wir uns natürlich in Regionen anschauen, wo das nicht gegeben ist und ich dann etwas ergänze, was die Ernährung optimiert, dann sehe ich kleinere kognitive Vorteile. Aber es ist hier mehr Mythos als wirklich Realität. Und es zeigt mir nur, warum unser Podcast nicht viral geht, weil wir uns halt nicht dazu durchringen, irgendwie so eine Aussage zu bringen, wo so, ja ist halt ein Ei und dein IQ steigt um 10 Punkte. Ich habe darauf, ich persönlich, du auch nicht, aber keine Lust, dass man es so simpel dann meint, irgendwie runterzubrechen. Auch das, ne, weil ich eben gesagt habe, ein Ei pro Tag ist in Ordnung. In den allermeisten Fällen wird das der Fall sein. Und viel wichtiger ist, dass wir uns mit anschauen, welche Ernährungsaspekte kann ich vielleicht darüber gut mit abdecken. Ist das eine gute Quelle? Und die Angst davor zu nehmen, und das ist es ja bei uns, glaube ich, hier in den Breiten eher, die Angst vor den Eiern zu nehmen, als jetzt in die andere Richtung ist, zu sehr zu hypen und zu sagen, hey, Wahnsinn, ein Ei gegessen und plötzlich habe ich die Relativitätstheorie doch noch verstanden.
So, siehst du, aber deswegen sind wir doch da. Wir versuchen die Dinge ein bisschen einzuordnen. Wir wollen eben nicht hier irgendeinen Quatsch versprechen oder irgendein Hype-Thema weiter aufbauschen, sondern wollen dahinter gucken, was steckt wirklich hinter solchen Aussagen. Also, liebe Eltern da draußen, wenn ihr diese Videos seht, hinterfragt es kritisch. Und lasst euch nicht in die Irre leiten. Ganz kurzer Exkurs noch, weil auch da gibt es immer wieder Aussagen, Kinder, die Eier essen oder vermehrt Eier essen, werden größer, wachsen stärker, haben irgendwie vom Wachstum Unterschiede zu Gegengruppen, die keine Eier essen. Kann man dazu etwas sagen? Lässt sich das logisch erklären?
Auch nicht nur allein durch den Eikonsum, ne? Sondern eher auch die Kombination auch von anderen tierischen Quellen. Und da halte ich schon eher dran fest, auch also was Gehirnentwicklung an sich angeht, das hat noch nichts dann unmittelbar mit Intelligenz zu tun, aber quasi die ausreichenden Nährstoffe zur Verfügung zu stellen, dass mein Gehirn sich auch dementsprechend entwickeln kann, die wir in tierischen Lebensmitteln finden. Das können wir gar nicht anders sehen. Also die Tocosahexaensäure, DHA, eine Omega-3-Fettsäure, die ist die mengenmäßig häufigste Fettsäure im Gehirn. Danach folgt, jetzt würden viele sagen, ja klar, die Omega-3-Fettsäuren sind doch immer wichtig, dann kommt doch die Eicosapentaensäure, die ist EPA. Nee, es ist die Arachidonsäure, eine Omega-6-Fettsäure. Also da auch nochmal einzuordnen, die Omega-6 ist nicht schlecht, ne? Wir haben nur ein Missverhältnis zwischen Omega-6 zu Omega-3 in der westlichen Ernährung. So, das heißt, hier haben wir Fettsäuren, die dem Gehirn direkt zur Verfügung stehen. Also, und jetzt komme ich auch gleich zu dem Bogen zurück, warum ich die jetzt anspreche, die direkte Verfügbarkeit von Arachidonsäure finde ich eben in Fleisch. Und dann ist es unter Umständen schon ein wichtiger und eine wichtige Kombination. So, und Eikonsum ist, wir reden jetzt hier so sehr isoliert von dem Ei, aber Ei ist natürlich an ganz vielen Stellen und in ganz vielen Lebensmitteln mit enthalten. Das dürfen wir halt auch nicht vergessen. So, das heißt, im Schnitt wird auch pro Tag ein Ei konsumiert. Aber die Leute sagen, hä, aber ich habe heute Morgen kein Frühstücksei gegessen. Nee, aber in den Backwaren beispielsweise mit drin oder irgendwelchen verarbeiteten Lebensmitteln bewegen wir uns zwischen 0,8 bis einem Ei pro Tag, was sowieso konsumiert wird. Ja. Und unter dem Gesichtspunkt, auch weil du sagtest, so mehr Wachstum, Überwachstum, könnte ich mir natürlich schon vorstellen, wenn Eier und in der Verarbeitung und mehr Energie würde auch zu mehr Wachstum führen, aber nicht, weil jetzt Eier irgendwie Wachstumsfaktoren mit drin haben. Das ist bei Milch so ein bisschen anders. Da gibt es so eine Tendenz, dass so Kuhmilch, auch Zufütterung Prämilch auf Kuhbasis eher auch Kinder mehr oder größer werden lässt oder mehr wachsen lässt. Da gibt es so eine Tendenz zu. Aber bei Eiern sehe ich das eher weniger.
Super. So, Matthias, dann haben wir eingangs auch versprochen, wir wollen auch nochmal hinschauen beim Thema Herkunft der Eier. Also frische Größe ist ein Thema. Wer im Supermarkt am Eiregal sich das mal genauer anguckt, da gibt es also die meisten Eier sind in M. Aber es gibt auch immer Packungen mit L, mit extra großen Eiern. Hat die Größe Einfluss auf den Nährstoffgehalt oder ist das einfach nur beim Verbraucher das Gefühl, ich bekomme mehr fürs gleiche Geld?
Also wie so oft, größer ist besser, ja. Und wenn ich ein größeres Ei habe, habe ich letztendlich gefühlt auch eine höhere Energiedichte, mehr Eiweiß. Ne? Es ist so auch der Trend, ich weiß gar nicht, ob das wirklich ein Trend ist oder ob der mir nur mal eingespielt worden ist, dass Menschen halt auch so Straußeneier oder ähnliches natürlich auch mit konsumieren, was ein ähnliches Prinzip ist. Aber sie sind dann gezüchtet und nicht befruchtet. Und dann habe ich halt ein sehr großes Ei, auch mit Nährstoffen drin enthalten. So, und du hast es gerade schon gesagt, typischerweise sehen wir immer M-Eier. Und dann gibt es eigentlich auch S und ganz viel im Moment so L-Eier. So, das heißt, das Gewicht geht natürlich nach oben, die Energiedichte geht nach oben, der Eiweißgehalt geht nach oben, Fettgehalt, alles steigert sich und letztendlich auch der Cholingehalt. Aber das Negative, und das ist auch etwas, worüber man sich im Klaren werden muss, weil den Blickwinkel haben wir jetzt noch gar nicht mit berücksichtigt. Wir sprechen über Nährstoffgehalt und wie sinnvoll das ist. Jedes Ei ist rein theoretisch unterschiedlich. Und die Industrie und die Landwirtschaft versucht das natürlich bestmöglich zu standardisieren. Jedes Ei ist möglichst gleich. Wie kriege ich das vor allen Dingen hin? Über das Futter. Und größere Eier heißen im Endeffekt, vielleicht auch kann ich besser verkaufen, werden eher gekauft, also stürzt sich alles auf L-Eier. Ich finde da einen Zusammenhang immer ganz wichtig. Für die Hühner selbst ist das nochmal eine extrem viel größere Qual. So, das heißt, sie legen noch mehr Eier sowieso und die sind größer. Und bei Hühnern gibt es die Kloake, da kommt alles raus, unter anderem auch die Eier. Und die leiert bei diesen Dimensionen aus. Also das ist nicht wirklich vorgesehen. Und wenn wir es uns in der Natur anschauen oder wenn wir, ich denke an meine Nachbarn beispielsweise oder so bei anderen, wo ich Hühner, die selbst Hühner halten, wenn man dort Eier sich holen kann, darf, wie auch immer, und die Verfügbarkeit hat, dann sieht man, jedes Ei ist unterschiedlich. In der Form und sehr spannend auch in der Farbgebung. Ich denke an Eier, die ich um Ostern herum von einem lieben Menschen geschenkt bekommen habe. Die muss ich nicht mehr färben, weil jedes Ei in einer anderen grün-bläulichen, bräunlichen Färbung war. Jedes unterschiedlich groß und natürlich komplett naturpur. Es gibt halt das zu essen, was draußen unterwegs ist, Insekten, es gibt Gras. Und dann habe ich unterschiedliche Farbgebung, unterschiedliche Größen und industriell gefertigte, und so kann man es nicht anders sagen, Hühner, die alle gleichermaßen in L-Größe legen, ist für die Hühner eine extrem hohe Belastung. Und im Idealfall Medium, Small findet man, glaube ich, im Handel so gar nicht mehr.
Also das heißt, das ist eher, sagen wir mal, ein ethisches Thema. Diese großen Eier sind also, muss man ganz klar sagen, für die Hühner, die sie legen müssen, eine Qual und so in der Natur nicht vorgesehen. Lass uns gleich noch bei dem Thema bleiben. Tierhaltung, auch da spiegelt sich vor allem, sagen wir mal, die Qualität im Preis wieder. Ja, also es gibt Bodenhaltung, es gibt Freilandhaltung. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch Käfighaltung in den Supermärkten gibt oder ob das mittlerweile ganz abgeschafft ist. Macht
leider
das
nicht.
Leider nicht, okay. Also macht das rein, wenn wir mal die ethischen Gesichtspunkte außen vor lassen, sondern jetzt wirklich mal rein wissenschaftlich auf die Qualität des Eies schauen. Macht das einen großen Unterschied, ob es Freilandhaltung, Bodenhaltung, Käfighaltung ist?
Was den Nährstoffgehalt angeht, nicht unbedingt, weil der definiert sich vor allen Dingen über das Futter. Und rein theoretisch, wenn ich irgendetwas mit erzeugen möchte, du bist, was du isst, oder natürlich kann ein Huhn auch nur das in ein Ei geben, was es selbst konsumiert hat, dann ist natürlich, ist schon durchaus möglich, auch mit Omega-3-Fettsäuren das Ganze anzureichern, also das Futter anzureichern, dann geht es in das Ei und dann verbessert sich das bei diesen Eiern im Konsum natürlich auch wieder. Ist auch eine Beeinflussung dadurch und nicht wirklich natürlich, aber in der Standardisierung schon. Die Auswirkungen auf die Qualität des Eis eher weniger. Also außer, dass wir halt in der Bioqualität wissen, okay, 100% ist es Biofutter. Meistens oder mindestens, glaube ich, sogar zu 20% aus dem eigenen Betrieb muss es kommen und keine synthetischen Aminosäurenzusätze. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Wenn ich natürlich eine günstige Quelle, keine Ahnung, irgendeine Soja oder sowas in die Richtung als Futter gebe und mische synthetische Aminosäuren mit dazu, dann erhöht sich die biologische Verfügbarkeit des Gesamteiweißes. Ich kann also mehr körpereigenes Eiweiß bauen und ich bringe die Hühner noch mehr und noch schneller zum Wachsen. Und das ist ja dieses sehr und das muss man in dem Kontext halt auch wirklich mit berücksichtigen, die Katastrophe, wie diese Hühner gehalten werden, in welchen Dimensionen, in welchen Größenverhältnissen die Hühner, also auf welchem kleinen Raum sie teilweise leben, das muss man sich auch klar werden. Das ist jetzt bei Bio auch nicht total abgefahren. Also da haben wir die Vorstellung, ja, und das eine Huhn, das jetzt dieses Ei hier gelegt hat, das hüpfte hier auf einer weiten Wiese herum und konnte vor sich hin essen. Nee, maximal, darin ist es begrenzt, maximal 6 Hühner auf einen Quadratmeter. Ja, bei Bio.
Mhm. Okay.
So, Freiland sind es 9, Bodenhaltung ebenfalls 9 und im Käfig sind es maximal 10 Hühner. So, und das heißt, ich habe Enge des Raums, es ist alles auf Wachstum ausgelegt für die Hühner selbst. Die Hühner wachsen in der Masse, aber die Kollagenstrukturen, die Knochenstrukturen kommen nicht mit. Es ist eine Frage des Futters, was konsumiert wird. Und nochmal, Biofutter macht es nicht unter Umständen direkt besser, sondern die natürliche Quelle der Tiere wäre natürlich das zu picken, was auf dem Boden ist. Jetzt auch nicht nur Getreidekörner, sondern Insekten, die mit dazugehören, Gras, keine Ahnung, das, was eben gefunden werden würde. Das ist nicht gut zu standardisieren. Das wäre aber im Idealfall das, was man sich vorstellen würde. Das findet ihr aber im Supermarkt so nicht.
Okay, so und abschließend, diese Frage müssen wir auch noch klären hier bei den Health Nerds. Braune Eier, weiße Eier, gibt es da einen Unterschied, was die Nährstoffe, Vitamine, Inhaltsstoffe angeht oder woher kommt die Farbe?
Der Unterschied ist die Pigmentierung. Es gibt eben dieses braune Pigment, das ist glaube ich so ein Abbauprodukt aus dem Häm, also aus dem Blutfarbstoff herauskommt und ist in dieser Kalkschale in der äußersten Schicht. Und das ist eben bei der weißen Pigmentierung liegt das Ganze nicht vor. Mythos, braune Eier sind gesünder und damit natürlicher, ist absolut falsch. Es ist einfach ein genetischer Unterschied der Hühner selbst. Und braune Eier kosten aber häufig mehr. Der Hintergrund ist aber eher mit anderen Faktoren zusammen. Also die Legehennen sind dann meistens auch größer und schwerer, fressen mehr Futter, dann habe ich höhere Produktionskosten und dann auch einen höheren Verkaufspreis. Aber nichts mit höherer Nährstoffdichte im Endeffekt dabei zu tun.
Super. So, und bunte Eier, diesen Mythos können wir auch basten. Die gibt es nur vom Osterhasen.
Die gibt's ausschließlich vom Osterhasen. Oder nochmal, also wer die Möglichkeit hat, und ich weiß, es ist vielleicht eine sehr privilegierte Aussage, die ich jetzt treffe, aber wenn es die Möglichkeit gibt, in Gartenbereichen Hühner zu halten selbst und dann diese Vielfalt dieser unterschiedlichen Eier irgendwie mal mitzuerleben und für sich selbst dabei zu haben, das wäre die Nummer-1-Quelle und den Hühnern im besten Fall auch noch ein schönes Leben zu bereiten.
Super. Ja, guckt euch mal um, Leute. Also ich wohne ja hier in Frankfurt, am Frankfurter Stadtrand, aber auch hier gibt es natürlich Bauern und Hühnerhöfe und es ist mit Kindern eh immer eine Freude, sowas mal zu besuchen, da mal hinzufahren. Viele Bauern haben auch so kleine Hofläden, verkaufen tatsächlich die Eier, die irgendwie morgens noch quasi gar nicht da waren. Also probiert's mal aus, es ist vielleicht doch nicht nur ein Unterschied in der Qualität, sondern eben auch ein Happening für die ganze Familie und ein bewussterer Umgang mit der Herkunft solcher natürlichen Lebensmittel wie einem wunderschönen Ei. Matthias, ich sage herzlichen Dank, wir haben viel gelernt. Ich fasse nochmal zusammen. Eier, also hochverdichtete Nährstoffpakete mit wirklich gutem Protein, mit gesunden Nährstoffen wie Cholin fürs Gehirn, mit Lutein und Zeaxanthin für Augen und natürlich mit vielen wichtigen Vitaminen und Spurenelementen im Eidotter. Wir haben also gelernt, am besten Leute, Mädels da draußen, auch Gruß an meine Frau, nicht nur das Eiweiß essen, sondern im besten Fall das ganze Ei essen. Wir haben gelernt, die Zubereitung hat durchaus Einfluss auf die Qualität der Nährstoffe. Zu starkes Erhitzen oder zu langes Erhitzen zerstört auch immer einen Teil der Vitamine und verändert eben das Protein. Ein Ei pro Tag ist absolut unbedenklich. Der Mythos des schädlichen Cholesterins in Eiern, der ist wissenschaftlich längst widerlegt und spielt also bei diesen Mengen ein Ei pro Tag keine Rolle. Zur Qualität gilt, vor allem die Fütterung hat Einfluss auf das Nährstoffprofil. Die Haltung der Hühner, ob Boden- oder Freilandhaltung oder eben auch Käfighaltung, hat keinen großen Einfluss auf das Nährstoffprofil. Ethisch und moralisch ist uns allen natürlich klar, dass ein möglichst natürlicher Lebensraum der Hühner besser sein sollte. So, heute in einer Woche beantworten wir hier bei den Health Nerds in der Sprechstunde eure Fragen zum Thema Eier. Was wollt ihr wissen? Was beschäftigt euch? Am einfachsten, wenn ihr uns bei Spotify hört, hier direkt unter der Folge eure Fragen posten. Nutzt einfach die Spotify-Kommentarfunktion. Oder ihr schickt uns eine Nachricht via Instagram oder Facebook über den Account von Artgerecht. Matthias und sein Wissenschaftsteam liefern dann hier in der Sprechstunde Antworten. Ich bin Felix Möse. Sag danke fürs Zuhören. Leute, bleibt gesund. Lasst euch euer Ei schmecken. Und Matthias, auch an dich herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Nerds. Der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.